Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Episode des Pirate Gaming Podcasts vom Living Games Festival in Bochum. Wir haben uns in der letzten Episode ein wenig das Rahmenprogramm angesehen, haben mit Ansprechpartnern vom VDVC gesprochen und uns die Workshops angesehen, die es auf dem Festival gab und auch über die Ausbildungschancen in der Games-Industrie gesprochen. Dieses Mal wollen wir uns dem Kern des Festivals etwas mehr nähern, nämlich den Spielen als solchen und ihrer kulturellen Bedeutung, denn das war eigentlich das Kernthema des Festivals, Games als Kultur erleben. Und dort gab es dann natürlich sehr viele Projekte, die ausgestellt wurden von verschiedenen Studententeams, der Games Academy aus Frankfurt und der Mediadesign Hochschule aus Düsseldorf, neben einigen anderen Indie-Projekten auch. Und was ganz besonders dort war, war natürlich auch die Wettbewerbe. Für die soeben genannten Teams gab es den Newcomer Award, wo es eine Direktnominierung für den Deutschen Entwicklerpreis in der Essener Lichtburg zu gewinnen gab. Und darüber hinaus wurden allerdings auch die kommerziellen AAA-Titel nominiert für den Living Games Festival Award, wo es darum ging, die kulturell einflussreichsten Spiele der letzten 12 Monate auszuzeichnen. Ja, 15 Nominierungen gab es da quer durch die Bank aus allen möglichen verschiedenen Genres. Und im Gegensatz zu anderen Contests in Deutschland hatte die Jury dort wohl keine Schere im Kopf, denn es haben es tatsächlich 2 Actionspiele auf das Treppchen geschafft und wurden als kulturell besonders wertvoll ausgezeichnet. Um welche es sich da handelt, darauf wollen wir noch später im Podcast eingehen. Besonders interessant war allerdings die Zusammensetzung der Jury. Die Veranstalter hatten nämlich einige Redakteure und Chefredakteure bekannter Gaming-Magazine eingeladen, darunter die GameStar und Eurogamer, die, und das war besonders interessant, in einer offenen Podiumsdiskussion sämtliche 15 Nominierungen besprochen haben und nicht einfach nur die Ergebnisse verkündet haben. Was auch besonders dabei war, jeder Zuschauer dort im Publikum konnte ebenfalls aktiv an der Diskussion teilnehmen und seine Fragen oder Meinungen zu den verschiedenen Titeln äußern. Heraus kam dabei eine ziemlich interessante Diskussion, denn so tief in die Materie einzelner Spiele steigt man sonst selten ein. Wir steigen jetzt aber erstmal ganz woanders ein, nämlich in der Vorstellung der ganzen Indie- und Studentenprojekte, von denen es ja reichlich gab. Und ich habe es leider nicht geschafft, sämtliche Gesprächspartner dort an dem Wochenende zu bekommen. Am Ende unseres Podcasts haben wir dann auch noch einen ganz speziellen Gast, nämlich Stefan Reichert, Geschäftsführer des Game-Bundesverbandes und gleichzeitig auch Geschäftsführer von Aruba Events, also Veranstalter des Living Games Festivals, der auch noch einige interessante Worte zu Computerspielen und dem Kulturbegriff und ja auch der gesellschaftlichen Bedeutung von Computerspielen hat. So, wir widmen uns jetzt einmal den Studentenprojekten hier auf dem Living Games Festival. Neben mir sind jetzt Sarah und Jan von der Mediadesign Hochschule in Düsseldorf. Ihr habt hier ein ziemlich knallbuntes Spiel auf dem Bildschirm. Spielzeugkiste sehe ich hier den Titel. Erzählt doch mal ein bisschen was, worum geht's bei dem Spiel?
Also in Spielzeugkiste spielt man die Figur Emily, das ist ein kleines Mädchen. Und die hat ein Lieblingsstofftier, das ist der Mr. Coco, das ist ein Krokodil. Aber das wurde von ihrem kleinen Bruder Tom entführt. Und deshalb hat sie sich jetzt aufgemacht, um Mr. Coco zu retten. Und kämpft sich dabei durch eine Welt, die basiert auf den einzelnen Räumen des Hauses und den einzelnen Themen, die sich da befinden können. Also in unserem ersten Level spielt man zum Beispiel ein Level da. Da gibt es so Bauklötze und Teddybären, gegen die man kämpfen muss. Und in späteren Leveln soll es dann solche Themen geben, wie zum Beispiel ein Lego-Level oder Barbies, gegen die man kämpfen muss. Also das ist sehr weit gefächert, was man da alles machen kann.
Also eher ein Spiel für die jüngere Zielgruppe?
Das ist ausbaufähig. Also was das Gameplay angeht, es ist ein 2D-Jump-and-Run-Shooter und wir verlassen uns darauf, dass die Spieler ältere Spiele, so Klassiker wie Mario, kennen und unser Spiel dadurch irgendwo zu schätzen wissen. Aber unser Setting ist eben sehr knatschbunt, wie du schon sagtest, und deshalb ist die Zielgruppe aber nach unten offen.
Wie seid ihr denn zu der Spielidee grundsätzlich gekommen?
Das war erstmal so, dass wir über die Ferien nichts zu tun hatten und uns dann überlegt haben, was für ein Projekt wir anfangen sollen. Und Spielzeug bietet halt sehr viel Freiheit, auch gerade für unsere Grafiker hat es sehr viel Freiheit geboten, da einfach sämtliche Ideen, die man so hat, umsetzen zu können. Und dadurch, dass es ein Kampf zwischen Geschwistern ist, konnte man auch wunderbar das Ganze gewaltfrei gestalten.
Wohin wollt ihr denn noch weiter jetzt mit dem Spiel? Also bleibt es im Bereich des Studienprojekts oder wollt ihr das tatsächlich dann mal irgendwo auf den Markt bringen?
Also wir stellen es jetzt ja im Moment auf dem Living Games Festival aus. Da kann man eine Nominierung für den Entwicklerpreis gewinnen. Das streben wir auf jeden Fall an. Also wenn wir hier nicht gewinnen, dann melden wir uns persönlich für den Entwicklerpreis an. Ansonsten müssen wir mal schauen. Also wir haben durch die Uni jetzt wahrscheinlich demnächst wieder einen sehr dichten Terminplan. Da müsste man mal gucken. Aber uns liegt das Spiel eigentlich sehr am Herzen. Also wir würden da gerne dran weiterarbeiten, wenn wir können.
Für alle, die sich für das Spiel interessieren, habt ihr eine Website oder wo kann man sich eventuell noch über das Spiel informieren?
Wir haben eine Facebook-Fanpage. Die findet man einfach, indem man bei Facebook nach Spielzeugkiste sucht.
Und gleich beim nächsten Projekt von Studenten der MDH. Wir haben hier gleich das zweite Team namens Ion Games sitzen. Max, erzähl doch mal, ja, zeigt hier First Aid, habt das eben auch schon auf der Bühne vorgeführt. Was ist das für ein Spiel?
Ja, First Aid ist ein sogenanntes Serious Game, ein Lernspiel auf Deutsch für Diabetiker, also beziehungsweise Kinder, die in frühen Jahren an Diabetes erkrankt sind. Und wir wollen quasi dadurch ein bisschen Aufklärung betreiben. Ganz klar, der Spielspaß steht vorne. Und während man spielt, soll man Informationen dazu bekommen. Über Folgeschäden, über die korrekte Dosierung von Insulin und so weiter. Also da gibt es einiges an Informationen.
Die meisten Jugendlichen sind ja eher begeistert von typischen Entertainment-Games. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, gerade so ein sehr spezielles Spiel zu machen?
Also wir waren am Anfang, standen wir bei uns in der MDH und hatten keine klare Vorstellung, was wir für ein Spiel machen wollten. Wir wollten aber auf jeden Fall ein Projekt starten. Zufälligerweise kam dann in dem Moment ein Arzt mit einer Stiftung zu uns, der sich dem Diabeteskampf quasi verschrieben hat. Und er wollte von uns, dass wir ein Spiel machen, in dem Kinder spielerisch den Umgang mit Diabetes dann erfahren. Besonders auch Kinder, die in diesem Alter erkranken, weil die meisten Neuerkrankungen im Alter zwischen 8 und 14 Jahren sind in Deutschland.
Wie schaut denn konkret das Spielsystem dabei aus? Wie muss man sich das vorstellen?
Also man könnte sagen, es ist in einer Art angelehnt an ein typisches Jump'n'Run-Spiel mit gewissen Adventure-Elementen. Man kann in den Zwischensequenzen Adventure-typisch ein paar Dialoge durchklicken. Nicht zu viel, das soll nicht frusten, aber das Hauptspiel besteht quasi aus typischen Jump'n'Run-Elementen, springen, laufen, attackieren. Und bei uns gibt es noch ein paar zusätzliche Faktoren, wie zum Beispiel den Power-Modus, durch den man stärker ist. Man kann höher springen, man kann stärker zuschlagen und haben dann natürlich auch noch angesetzt, um diese Power natürlich, die sich verbraucht, wieder aufzufüllen durch Nahrungsmittel. Und da ist natürlich der Trick bei, durch Nahrungsmittel erhöht man seinen Blutzuckerspiegel und den muss man durch Insulin wieder senken.
Das hört sich ja schon relativ aufwendig an. Wie viele Leute und Zeit steckt ihr denn in das Projekt?
Bis jetzt, also wir haben bis jetzt circa 4000 Stunden dran gearbeitet. Wir schreiben uns alles ordentlich auf. Seit Februar arbeiten wir quasi durchgehend, auch in den Semesterferien daran. Momentan haben wir nicht mehr so viel Zeit. Parallel zur Uni und an freien Tagen arbeiten wir noch weiter. Aufgeteilt ist das mittlerweile ziemlich professionell, würde ich fast sagen, in Leitung, Programmierung und Grafik. Aber die Kompetenzen sind natürlich noch weiter verteilt, also Animation und Grafik beziehungsweise Programmieren, Skripten etc. wird dann auch übergreifend dann gemacht, damit man auch mal, falls einer ausfällt, das dann verteilen kann.
Ihr arbeitet also wahrscheinlich jetzt auch unmittelbar mit der Stiftung zusammen. Soll das Ganze dann auch quasi über diese Stiftung veröffentlicht werden?
Nein, die Stiftung ist quasi nur quasi der Geldgeber, könnte man sagen. Wir bekommen einen kleinen Teil, also eine Art Taschengeld von der Stiftung. Wir arbeiten momentan daran, Daedalic ins Boot zu holen und versuchen dann, Daedalic als Publisher zu gewinnen. Das Spiel wird natürlich später kostenlos vergeben über die Internetplattform bzw. zum Download bereitstehen. Und Daedalic wird dann wahrscheinlich einen gewissen Teil von den Dialogen übernehmen, die später im Spiel sind. Und natürlich steht noch nicht alles fest, aber wir versuchen, die auch als Publisher mit reinzunehmen.
Wo kann man denn nähere Informationen über das Spiel finden? Das hört sich ja schon sehr spannend an.
Also momentan arbeiten wir an einem Internetportal. Da kann man auf www.ein-games.de später noch, die Seite befindet sich leider noch im Aufbau, später dann Informationen noch darüber herausfinden.
So, wir wechseln jetzt einmal die Hochschule. Wir haben jetzt hier Steffen sitzen von der Games Academy aus Berlin oder Frankfurt?
Frankfurt.
Ist ja relativ neu, der Standort in Frankfurt. Wie ist denn deine erste Erfahrung jetzt dort, Game Design zu studieren?
Extrem gut. Ich habe ja Complete gemacht, also mache jetzt Complete mit 3D-Programmierung. Es ist halt ein Riesenvorteil, die Dozenten direkt aus der Industrie zu haben, die sich ja auch ihre Leute schon raussuchen für später, die halt unglaublich viel Ahnung haben. Man lernt unglaublich schnell, unglaublich viel, wenn man will. Es ist halt eine Heidenarbeit. Und gerade auch durch die Projekte, wir starten ja in jedem Semester immer mit einem Projekt, lernt man enorm viel, gerade über, wie es in der Firma funktioniert, wie die Abteilungen miteinander arbeiten, Art, Design, Programmierung. Da hilft das Projekt einfach unglaublich weiter. Und man merkt, dass die ganzen Leute in der Industrie irgendwo gleich ticken, dass sie alle irgendwo Gamer mal waren und auch noch sind. Und das ist eine schöne Erfahrung, auf jeden Fall.
Ihr seid ja in Frankfurt gewissermaßen direkt bei einem Global Player, nämlich Crytek. Sind das beispielsweise dann auch Dozenten bei euch und greifen die sich quasi dann auch schon direkt die Leute vom Studium ab?
Crytek haben wir auch sehr viele Dozenten von da und wir haben ja auch mit denen Verträge. Wir dürfen ja zum Beispiel die CryEngine 3 benutzen, die ja sonst noch gar nicht draußen ist. Crytek greift sich auch Leute raus. Wir haben jetzt gerade im Viertsemester bei den Programmierern jemanden, der sich bei denen auch daraufhin beworben hat, wo ihn einer angesprochen hat, der wahrscheinlich jetzt auch zu Crytek kommt. Und wahrscheinlich suchen die sich noch ein, zwei Leute raus. Also es ist meistens so.
Ihr stellt ja jetzt hier auf dem Living Games Festival ein eigenes Erstsemesterprojekt vor. Erzähl doch mal ein bisschen was darüber.
Wir haben damals, man kriegt im Erstsemester, damit man sich nicht total verrennt in einem riesigen Projekt, Vorgaben, dass man entweder, also wir hatten damals die Auswahl zwischen einem Jump'n'Run, einem Molder Dash-Klon, einem R-Type-Klon oder einem Pong-Spiel zu machen. Wir haben uns damals für einen Jump'n'Run entschieden und die Innovation ist, man hat einen NPC-Charakter, der einfach geradeaus in seinen Tod läuft und den man mit durch diese Welt bringen muss, mit den Aktionen, dass man ihn kurz anhalten kann durch eine Kopfnuss und dass man ihn mit über Gaps kicken kann. Und das Spiel hat unglaublich viel Zeit von uns für die Entwicklung gefressen. Wir waren permanent in der GA. Wir haben auch mal ausgerechnet, wie viele Stunden reingeflossen sind. Sieht man in den Credits. Wir haben 4 Level geschafft. Wir haben einen Endboss geschafft am Ende. Wir haben Wert darauf gelegt, dass die ganzen Objekte im Spiel einzigartig sind, dass wir möglichst wenig Objekte wiederverwenden und dass wir vor allem Wert auf gute Todesanimationen gelegt haben. Deswegen haben wir keine Leben gemacht. Die Spieler sollen Spaß dran haben, auch ruhig mal einen der beiden Charaktere sterben zu lassen und zu sehen, wie es aussieht. Wir haben es möglichst komödiantisch aufgezogen. Wir haben, um die Story zu übertragen, Comic Stripes gemacht. Wir hatten zuerst Sprechblasen, die hat aber keiner gelesen. Da haben wir uns für Comic Stripes entschieden. Die Story ist auch einfach erklärt. Es gibt halt den NPC und den Hauptcharakter. Der Hauptcharakter heißt Zeit, ist ein kleiner Happy World Mensch. Und sein bester Freund heißt Sui und ist halt ein kleiner Emo. Daher auch der Name Sui und Zeit. Und die kennen sich seit dem Kindergarten und Zeit besucht abends irgendwann Sui zu Hause und dann werden sie in die Gedankenwelt von Sui gezogen und Zeit wird halt wach. Sui ist verschwunden, nur seine Voodoo-Puppe liegt am Boden, die dann anfängt mit ihm zu reden, was ihn erstmal ein bisschen schockt, die ihm aber dann sagt, erkläre ich dir ein andermal, warum ich mit dir rede, lauf und such Sui, du weißt nicht, wo der ist, das ist sein bester Freund, nicht, dass dem was passiert ist. Und nach dem ersten Level findet man dann, also nach dem ersten Tutorial-Level, wo man springen und laufen lernt, findet man dann auch Sui. Bringt ihn dann durch die restlichen Levels, die dann seine Kindheit darstellen, vom Kinderzimmer über Bus, Schule bis zum Boss. Wer der Boss ist und wie die Story ausgeht, kann jeder selber rausfinden. Man kann es runterladen, einfach bei Google, Sui und Zeit Download eingeben, ist umsonst. Und dann kann jeder es mal spielen.
Das hört sich schon nochmal nach einer sehr skurrilen Story an und passt auch sehr zu dem grafischen Stil, wie ich eben gesehen habe. Was war denn zuerst eigentlich da die Story-Idee oder eine Idee, wie man ein Spiel grafisch gestalten möchte?
Die Idee kam von unserem Teamlead, der leider heute nicht da sein kann wegen Krankheit. Der Martin Fischer hatte direkt die Idee zur Story und auch zu den spielerischen Ideen. Hat damals uns damit einfach weggepitcht und wir haben gesagt, okay, wir machen da mit. Und die grafische Umsetzung haben wir dann in der ersten Woche noch festgelegt. Wir haben halt alle Artists, die wir hatten. Wir hatten im Team 2 Game Designer, mich als Programmierer und 4 Artists. Und wir haben uns alle zusammengesetzt in einem großen Meeting. Jeder hat Concepts gezeichnet, wie er sich das Spiel vorstellt. Es war klar, dass es gezeichnet aussehen sollte. Aber in welchem Stil haben wir dann von den Artists bestimmen lassen. Die haben alle gezeichnet. Wir haben das ausgewählt, wo jeder mithalten kann, dass es möglichst passend aussieht, dass es ein guter Gesamteindruck ist und der irgendwo zur Idee am besten passte.
Beim ersten Semester seid ihr noch ziemlich am Anfang gewesen ja eigentlich. Da kann man ja noch keine Spezialisten erwarten, die sich mit allen möglichen Technologien auskennen. Für welche Technologie habt ihr euch dann eigentlich entschieden, um das Spiel umzusetzen und welche Schwierigkeiten hattet ihr da?
Das war auch genau der Grund, warum wir diese Technologie genommen haben. Wir haben den Game Maker genommen, den kann man auch umsonst im Internet runterladen. Wir haben den genommen aus dem Grund, wir wussten, okay, wir haben zwar alle schon mal das, was wir als Fachbereich machen wollen, gemacht. Ich habe früher mal Mikrocontroller und Mikroprozessoren programmiert, aber das heißt noch lange nicht, dass ich ein Spiel programmieren kann. Und genau deshalb haben wir den Game Maker genommen, weil da muss man nur skripten. Das war relativ einfach. Die ganzen Grafiken ließen sich leicht reinladen. Aber man stößt, wenn man so ein umfangreiches Projekt macht wie Sui und Zeit, wo man so viele einzelne, verschiedene Grafiken reinlädt, schnell an die Grenzen des Game Makers, weil er lädt nicht wie das Unreal Dev Kit oder ähnliche Engines alles in den Speicher und auch schön wieder raus. Er klatscht einfach rein, ohne Punkt und Komma. Und irgendwann läuft der RAM über und das Spiel hängt sich auf, der Rechner schmiert ab. Das kann man durch eine Funktion noch rausnehmen, aber zum Beispiel der Grafikkartenspeicher wird auch irgendwann überladen. Wir mussten am Ende dann Animationen kürzen. Wir hatten zum Teil Animationen mit 72 Bildern, die wir auf 38 runterkürzen mussten. Sie sahen immer noch super aus, aber unsere Artists hätten beinahe sehr viele Trauertränen deswegen verloren.
Ja, schon die ersten Erfahrungen gemacht. Es heißt ja immer so schön, kill your darlings. Auch eine Sache, die ich selber lernen musste. Wo geht's denn für dich tendenziell hin? Also wäre so ein großes Studio wie Crytek ein Wunschziel? Oder wir hatten gestern ja auch einen Indie-Developer aus Schweden hier. Wäre sowas auch eine interessante Schiene?
Das frage ich mich auch schon länger. Ich habe mir zuerst überlegt, okay, du willst eigentlich auf jeden Fall ins Ausland und dann in einen der großen kanadischen Entwicklerkomplexe. Da kommt ja jetzt auch eine Games Academy hin nach Vancouver. Allerdings muss ich zugeben, in einem großen Entwicklerkomplex bist du einfach nur ein kleiner Angestellter. Wenn ich dann die kleinen Entwicklerstudios sehe und davon mit den Leuten rede, die kennen sich untereinander, die gehen zusammen eintrinken, da weiß auch jeder ungefähr, wer du bist. Und das hast du halt bei großen Studios halt irgendwann nicht mehr. Und das ist irgendwo schade. Mein Wunschziel wäre, fast schon von der Spieleentwicklung weg, bei Byte the Bytes zu arbeiten. Die arbeiten an einem sehr guten Algorithmus für Grafikdarstellung. Die haben jetzt auch mit der NASA verhandelt und bauen es jetzt in die Trinity Engine rein. Die Jungs sind auch alles Dozenten an der GA, verdienen jetzt bald ein Heidengeld und sind einfach meine Wellenlänge. Allerdings, ob die noch jemanden suchen, ist halt noch die Frage. Und ich habe ja auch noch eineinhalb Jahre vor mir. Mal schauen, vielleicht ändert sich das bis dahin auch nochmal.
Okay, ich wünsche auf jeden Fall viel Glück und noch viel Spaß auf der Veranstaltung.
Dankeschön, gleichfalls.
Bei mir sitzt jetzt Bastian von der Uni Paderborn. Ihr stellt hier euer Spiel Politworld vor. Erzähl mir doch mal ein bisschen was darüber. Worum geht's da?
Ja, Politworld ist im Prinzip ein Serious Game, was wir entwickelt haben für den Politikunterricht, für die Schulen der 8. und 9. Klassen. Besser gesagt, die Klassen 8, 9 für die Schulen, so. Und es geht eigentlich darum, politische Systeme erfahrbar und erlebbar zu machen, für Schüler halt. da eine Anknüpfung an Unterricht zu schaffen. Das ist eigentlich ein bisschen ein Pilotprojekt. Das haben wir in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung gemacht. Die hat das ein bisschen unterstützt, das Projekt. Und ja, wir haben gerade unseren ersten Prototyp released und jetzt sind wir fleißig am Testen und holen uns Feedback von hier Besuchern vom Living Games Festival beispielsweise. Gerade schon ein paar Kids da, die das gespielt haben. Und ja, das Feedback nehmen wir auf, versuchen das noch irgendwie dann halt in der nächsten Iteration beim nächsten Prototypen irgendwie einfließen zu lassen.
Wie seid ihr denn zu dem Projekt gekommen? Also gibt es bei euch an der Hochschule auch so etwas wie einen Game Design Kurs oder wie habt ihr das Projekt ins Leben gerufen?
Also bei uns an der Uni entwickelt sich gerade dieser ganze Bereich Game Development auch im Studium. Dieses Projekt ist jetzt im Rahmen eines Seminars durchgeführt worden. Das ist das zweite größere Projekt, was wir halt machen bei uns an der Uni Paderborn. Im letzten Jahr hatten wir schon ein Projekt und ja, wie gesagt, im Rahmen eines Seminars, da sind immer so 50 bis 70 Teilnehmer und die sitzen dann halt auch in einem entsprechend großen Team an der Entwicklung von so einem Prototypen einfach mit. Und normalerweise läuft es halt so, dass wir unser Professor Müller-Lietzko, der sorgt eigentlich immer dafür, dass wir halt ein paar Spielideen reinkriegen und dann arbeitet das Seminar diese Spielideen halt aus mit einem ordentlichen Game Design und die anderen Studierenden sorgen halt dafür, dass das dann halt auch dementsprechend technisch umgesetzt wird und grafisch auch. Und ja, so kommen wir im Prinzip im Moment zu unseren Projekten und ja, bald geht es halt auch irgendwie los, dass wir halt wahrscheinlich eigene Räumlichkeiten kriegen, um da halt auch irgendwie dann die Ausbildung noch zu intensivieren. Und ja, wir überlegen halt auch gerade, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt, das halt auch als feste Institution an der Uni zu etablieren.
Wie funktioniert das Spiel denn genau? Wie muss man sich das Spielprinzip vorstellen?
Das ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Jeder Spieler übernimmt eigentlich die Rolle eines Staatsoberhauptes, also muss ein Land steuern. Das ist ein Multiplayer-Spiel. Die ganze Klasse spielt gemeinsam in einer fiktiven Welt. Und es geht eigentlich darum, sein Land ja, zu blühen, im Wohlstand zu führen und ja auch gemeinsam anstehende Probleme zu lösen. Das ist der Clou bei dem Spiel ist eigentlich, dass sich jede Entscheidung, die ich treffe, auch auf die anderen auswirkt. Und so merkt man eigentlich ganz schnell, dass Politik eigentlich ein komplexes System ist, was sehr vernetzt ist und dass sich alle Entscheidungen sozusagen aufeinander auswirken und man muss eigentlich zu einer gemeinsamen Lösung kommen, auch will man das Spiel am Ende auch gewinnen irgendwie.
Das heißt, jeder kann wirklich auch was daraus mitnehmen und gleichzeitig macht es auch Spaß dann für die Kids das zu spielen, also wahrscheinlich mehr als so ein, ich sag mal, Frontalunterricht.
Genau, also die ersten Erfahrungen, die wir jetzt gesammelt haben, wir waren diese Woche, hatten wir unseren ersten Prototyp-Test in Solingen an einem Gymnasium und da war das Feedback halt relativ gut, weil ja, die Kinder waren halt vor allen Dingen davon begeistert, dass sie halt selber das so ein bisschen aktiv gestalten können, also ein bisschen selber Politik führen und dadurch, dass wir zum Beispiel auf so Sachen wie Voice-Chat oder generell einen Chat verzichtet haben, sind die Schüler halt stetig dazu angehalten, in der Klasse umherzugehen, miteinander zu sprechen und zu verhandeln, also Handelsbündnisse zu schließen, Militärbündnisse und das macht halt so ein bisschen dann auch das, was es soll eigentlich, also Politik erfahren und erlebbar und auch Demokratie, also demokratisches Handeln erfahren und erlebbar. Deswegen, also die waren da halt sehr begeistert von, ne? Irgendwie das mal selber machen zu können und nicht immer nur nachlesen zu können. Was heißt es eigentlich da, Politik zu betreiben?
Hat euer Projekt eine Website oder wo kann man sich noch näher darüber informieren?
Wir haben eine Website, die ist allerdings gerade noch in Arbeit. Die Adresse ist www.politworld.de und da wird halt innerhalb der nächsten 2-3 Wochen wird auch da entsprechender Inhalt zugefügt und wir sind auch auf der Gamescom, so wie es aussieht, dann in diesem Jahr im August und stellen das dann auch vor. Und da hoffen wir natürlich nochmal ein bisschen Feedback zu kriegen und ja, würden uns auch freuen, wenn jemand ab und zu auf unserer Internetseite vorbeisurft, da auch nochmal Feedback einträgt.
Großes Publikum werdet ihr auf der Gamescom wohl auf jeden Fall haben. Dann mal viel Erfolg mit dem Projekt und vielen Dank fürs Interview.
Jo, vielen Dank auch.
Ja, hier knallen schon wieder die Korken. Wir haben hier gerade einen Wiederholungstäter bei uns, nämlich das Team Sluggerfly. Wir hatten uns ja schon mal auf der Next Level Conference unterhalten. Warum gibt es jetzt für euch Grund zu feiern?
Ja, eigentlich einiges. Also nach der Conference waren wir in Berlin auf dem Deutschen Computerspielpreis, den wir gewonnen haben in der Nachwuchskategorie. Das war sehr erfreulich und daraufhin waren wir auch bei Game One, was natürlich auch ziemlich gute Promo war, weil seitdem ein paar Leute das Projekt auch kennen. Und jetzt hier heute ist auch ganz nett, also wir haben schon mit vielen Leuten geredet, das Interesse ist relativ groß und ja, ist nett. Man zeigt Leuten das Spiel, kriegt ganz gutes Feedback. Veranstaltung so ist auch ganz nett. Ja.
Das heißt, ihr seid immer noch mit der gleichen Motivation dabei?
Also wir haben nochmal extra für diese Messe hier, für die Living Games, haben wir extra nochmal eine neue Version rausgebracht, damit die Leute das auch mal spielen können mit einem Spielende und Spielanfang und auch mal ein paar Aufgaben. Das hatten wir damals noch nicht auf der Messe gehabt. Und somit können wir jetzt ein bisschen besser präsentieren und die Schüler haben halt auch gezeigt, dass die Resonanz relativ gut war. Also ihnen hat es sehr viel Spaß gemacht. Und sie haben auch sich erschreckt. Also das war schon sehr gut.
Ja, Spielanfang, Spielende. Wie weit seid ihr denn jetzt mittlerweile insgesamt mit dem Projekt?
Ja, also wir haben halt jetzt im Moment den Prototypen zu ca. 95% fertig. Es fehlt halt eigentlich nur noch eins der größeren Feature. Und sonst haben wir halt, naja, ein fertiges Demo-Level, was wir dann auch die nächsten paar Wochen, Monate hochladen werden und was dann gerne angespielt werden kann.
Ja, bei der ganzen Medienresonanz, hat sich denn da mittlerweile schon mal irgendein Publisher oder Interessent gemeldet, der da vielleicht Interesse an dem Spiel hätte?
Ja, wir hatten über Mail schon ein bisschen Kontakt zu verschiedenen Publishern, aber wie, also konkret steht bis jetzt noch nichts, aber wir sind auf jeden Fall im Gespräch mit...
Beziehungsweise wir dürfen nichts sagen.
Ja, nichts offiziell.
NDA, natürlich. Ja, viel Erfolg auf jeden Fall. Vielleicht räumt ihr ja hier direkt auch schon wieder ab. Hier ist ja ein Newcomer Award. Was stehen euch da direkt schon für Chancen offen?
Ja, wir hoffen halt, dass wir eine Chance haben darauf, dass wir den kriegen, damit wir direkt nominiert sind für den Deutschen Entwicklerpreis. Und im Oktober dann, im Dezember ist das, ne? Im Dezember. Damit wir dort halt direkt nominiert sind, ohne dass wir in diese ganze Vorläufe mit Konzept einreichen und hoffen, dass es angenommen wird.
Okay, neben Studienprojekten gibt es ja wohl noch einige andere ausgestellte Sachen auf dem Living Games Festival. Bei mir sitzen jetzt gleich zwei Daniels sozusagen im Doppelpack von Add More Games. Ihr stellt hier das Game Toybox vor. Erzählt doch mal ein bisschen was darüber.
Ja, Toybox ist ein Plattform-Shooter, ein Multiplayer-Spiel und ich bezeichne es eigentlich oft als Party-Game. Das ist ein Spiel, das man zu Hause mit ein paar Kumpels auf der Couch und vielleicht ein Bierchen oder je nach Alter eine Fanta spielen kann und sich gegenseitig messen kann. Es geht darum, dass Spielzeugroboter, deswegen der Name Toy Borg, also Mischung aus Spielzeug und Cyborg, gegeneinander antreten mit, wie gesagt, bis zu 4 Spielern und sich gegenseitig behaken. Das ist eigentlich auch schon der gesamte Sinn und Zweck des Ganzen. Also man versucht einfach nur, die anderen zu Altmetall zu verarbeiten.
Im Gegensatz zu den Studienprojekten habt ihr jetzt sicherlich nicht den Anspruch, einfach nur just for fun irgendwas zu machen, sondern sicherlich ja dann auch irgendwo eine kommerzielle Absicht dabei. Auf welche Plattform geht ihr?
Wir sind jetzt erstmal auf der Xbox 360 mit unserem Spiel vertreten und da halt auf den Indie Games. Indie Games ist eine Plattform für junge Entwickler, für Startups. Die Einstiegshürden sind gering. Es ist relativ einfach reinzukommen. Microsoft hat da nicht so die Hand drauf wie bei der Arcade-Plattform, wo man doch leider immer noch einen großen Publisher braucht, um da überhaupt reinzukommen. Die Einstiegshürden sind, wie gesagt, sehr gering und das war eine gute Chance für uns, da jetzt mal reinzukommen und mit unserem ersten Projekt. Uns gibt es ja noch nicht so lange. Unser Studio haben wir gegründet vor circa 6 Monaten und für unser erstes Projekt war das eine gute Plattform und sehr erfolgreich, finde ich.
Xbox Live und zum einen Arcade, zum anderen Indie-Games. Ganz interessantes Thema. Wir hatten gestern einen ausführlichen Talk mit einem schwedischen Indie-Entwickler, der hier war. Wollte eigentlich einen Vortrag halten darüber, wie man als Indie-Entwickler überlebt und hatte eigentlich auch einige sehr spannende Geschichten erzählt, wo er nicht ganz so zufrieden mit Microsoft war. Wie sind denn eure Erfahrungen dabei als unabhängige Entwickler? Wie finanziert ihr euch? Wie schafft ihr es, so ein Projekt quasi im Alleingang auf die Beine zu stellen?
Also ich muss dazu sagen, wir machen damit noch keinen Gewinn. Also im Moment haben wir nur Geld reingesteckt. Wir sind alle freie Softwareentwickler, also Freiberufler. Damit verdienen wir unser Geld. Verzichten mittlerweile, sage ich mal, zu 30-40% auf Aufträge, um an einem Spiel arbeiten zu können. Aber Gewinn machen wir damit noch nicht. Das Projekt ist eher der Plan, ja, mit diesem ersten Titel auf uns aufmerksam zu machen, um dann vielleicht im Optimalfall auch Anfragen zu bekommen, entweder von Publishern oder von Teams, die Verstärkung brauchen, dass wir da vielleicht eher in die Schiene kommen. Mittel- bis langfristig auf jeden Fall wollen wir damit auch unser Geld verdienen, aber mit dem aktuellen Projekt geht das aufgrund der Investitionen, die wir da getätigt haben, also nicht.
Als freie Softwareentwickler stammt ihr ja wahrscheinlich ursprünglich eher aus anderen Bereichen. Was hat euch in diesen Bereich Games reingebracht?
In erster Linie sind wir selber Gamer und haben Spaß an Spielen und da wir auch Entwickler sind, was gibt es besser als eigene Spiele selber zu erstellen? Dann kannst du, bist du nicht darauf angewiesen, ein fertiges Produkt zu kaufen, sondern du machst das, was dir Spaß macht. Und das ist uns sehr gut gelungen, glaube ich. Und wir haben immer sehr viel Spaß an unserem eigenen Spiel. Das ist die Hauptsache.
Ich glaube, es ist auch ein bisschen befriedigender, dass man jetzt, sag ich mal, zum Beispiel einen neuen Partikeleffekt mit einer großen Explosion macht, als irgendeine Reporting-Software für Kunde Y. Da sieht man am Ende des Tages, was man gemacht hat. Also wenn dann der Bildschirm schön bunt und hell ist und so wie heute zum Beispiel kleine Kinder, die auch bestimmt auch mit zur Zielgruppe gehören, lautschreiend miteinander spielen und Raunen durch den Raum geht, wenn da irgendwie gerade ein besonders toller Effekt abgespielt wird, das bringt einem da schon am Ende des Tages mehr als eine Excel-Export-Funktion oder eine Datenbank-Applikation zu schreiben. Also da ist mehr Emotion hinter und das ist einfach eine unglaublich große Motivation, da am Ball zu bleiben.
Wenn das Spiel sich dann rentiert und ihr finanziell damit erfolgreich werden solltet, wollt ihr dann auch konkret in der Games-Branche bleiben?
Auf jeden Fall, das ist das Ziel. Daran arbeiten wir ziemlich hart im Moment und wir wollen dabei bleiben. Es hängt alles davon ab, ob wir es schaffen, damit auch wirklich Geld zu verdienen.
Apropos, gibt es denn da schon ein Release-Date für das Spiel?
Wird in circa 3 bis 4 Wochen sein. Also wir sind jetzt gerade in der letzten Phase, wo wir nochmal eine kleine Qualitätssicherung machen. Ich meine, das Spiel läuft seit circa einem halben Jahr quasi absturzfrei bei Präsentationen, auch online. Also man kann das Spiel auch über Xbox Live übers Internet spielen. Aber es muss noch ein bisschen Polishing rein. Wir haben noch einen Singleplayer-Modus mit einer KI, also mit Bots, gegen die man spielen kann. Da gibt es noch ein paar Sachen, wo man sagt, das ist nicht unbedingt optimal gelöst. Der Bot bleibt manchmal an der Wand hängen oder läuft nicht so optimal durchs Level, wie es nochmal sein könnte. Also da gibt es noch Verbesserungspotenzial. Weitere Tutorial-Modi wollten wir auch noch einbauen. So ein Highscore-Modus zum Beispiel. Also so Sachen werden wir noch einfügen, aber ansonsten denke ich mal, in ungefähr einem Monat werden wir dann auf den Marktplatz gehen.
Ja, dann können sich die Spieler hier schon sehr bald auf einen neuen Titel freuen. Wo kann man sich denn jetzt schon mal über den Titel informieren?
Den Namen hast du schon erwähnt von unserem Spiel, Toybox. Einfach auf www.toybox.de gehen. Dort sind Bilder, Screenshots, es gibt einen tollen Trailer, den wir erstellt haben. Es gibt den Soundtrack, der eigens für das Spiel komponiert wurde. Es sind 5 Tracks, sehr rockig. Kann man sich dort einfach frei runterladen und anhören.
Weiter geht's in der Indie-Entwickler-Szene. Bei mir sitzen jetzt Tobias und André von Empathy Studios. Ihr habt hier direkt einen sehr westernartigen Titel, wenn man auf den Bildschirm drauf guckt. Erzählt doch mal ein bisschen was über euer Projekt. Um was für ein Spiel handelt es sich?
Also Gold Nugget vereint verschiedene Elemente. Einmal das typische Laufen und Springen, aber darüber hinaus auch noch Graben. Das heißt, dass die Level, das Terrain, in dem man sich bewegt, ist komplett editierbar. Im Sinne von, man hat eine Schaufel und kann sich einfach durch die Erde graben und es verändert sich. Das hat natürlich auch seine Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist, wenn der Spieler nicht aufpasst und nicht umsichtig genug taktisch denkt, dann kann er sich eventuell in ein Loch graben, in dem er dann festhängt. Und da ist auch wiederum der Schwerpunkt unseres Spieles, ist eben halt taktisch zu graben und darauf zu achten, wie man etwas macht. Genauso wichtig sind Rätsel, die in den Leveln gestellt werden, die aus Level-Objekten gebaut sind. Wir haben verschiedene Fallen, zum Beispiel Stacheln und Steine, und aus diesen Objekten entstehen dann eben halt Rätseln, wie zum Beispiel schiebe einen Stein auf einen Stachel, damit du da drüber kannst. Das ist eben halt auch ein sehr wichtiges Element unseres Spiels. Unsere Level kann man zumeist nicht komplett beim ersten Mal durchspielen, denn sie sind so aufgebaut, dass man mit der Ausrüstung, die man erwerben kann, erst dann weitere Levelabschnitte freischaltet, sage ich jetzt einfach mal. Also man darf sich das nicht wie Freischalten selbst vorstellen, sondern mehr so wie, man kommt dann dorthin. Ich habe die besseren Schuhe, ich habe die bessere Schaufel. Okay, ich kann jetzt an der Stelle, wo ich vorher nicht konnte. Und darauf basiert das ganze Spiel, dass es sich immer mehr aufbaut aufgrund des Geldes, was man erhält und dann wiederum sich davon Objekte kauft, um dann wieder neue Sachen zu finden, um wieder mehr Geld zu kriegen, um neue Objekte zu kaufen.
Das heißt also, im Gegensatz zu einem klassischen Puzzle-Spiel oder auch ein bisschen Jump-and-Run-Elemente hat man ja auch darin sehen können, behält man den Spieler quasi so ein bisschen bei der Laune, indem man ihm immer wieder neue Möglichkeiten an die Hand gibt, quasi so eine gewisse Form von Leveling?
Ja, wer vielleicht die Systeme von Zelda oder Metroid kennt, da ist es ja genauso. Das nennt sich Backtracking in der Fachsprache. Also du kommst durch ein Level durch und kriegst lauter kleine Sachen gezeigt am Rande, die du aber nicht erreichen kannst, eben irgendwelche Power-Ups oder eben zusätzliches Geld, was auch immer. Und irgendwann findest du dann einen Gegenstand, mit dem du da hinkommst. Also eine bessere Waffe, die irgendwas wegsprengt oder so. Und bei uns ist das ähnlich. Du kannst durch die Level komplett durchgehen, durch das ganze Spiel, und kannst auch das Ende erreichen. Aber es macht mehr Spaß, wenn du eben immer mal wieder mit dem Gold, was du regulär gesammelt hast in den Leveln, wieder zurückkehrst an andere Stellen und zum Beispiel dann wohin klettern kannst mit einer Kletterausrüstung. Dann kriegst du nämlich noch mehr Knete und kannst dir halt noch besseres Equipment holen. Und wir unterstützen das natürlich alles noch durch Trophäen und durch Medaillen, die du für die Level kriegst. Also Goldmedaille kriegst du dann nur, wenn du das ganze Level komplett von Schätzen gesäubert hast sozusagen.
Genau. Ja, als Indie-Entwickler geht man ja wahrscheinlich auch ein bisschen anders an Projekte ran als in großen Studios. Wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, Indie-Entwickler zu werden?
Aus der Idee heraus, dass wir gesagt haben, okay, es gibt natürlich große Projekte, aber ein großes Projekt kostet großes Geld und deswegen machen wir lieber ein kleines Projekt für kleines Geld, rein von der Produktionskosten und vom Produktionsaufwand. Und so ist die Idee dann entstanden, dass wir gesagt haben, wie schaffen wir es eben halt trotzdem, dass wir kein Next-Gen-Spiel, wie alle machen wollen. Also wir wollen das, wie schaffen wir es ohne Next-Gen, trotzdem etwas daran zu verdienen und Geld mit der Sache zu generieren. So, und dann haben wir gesagt, machen wir einfach Indie-Games oder kleine Casual-Games. Auch Social-Gaming ist ein Begriff in aller Munde, aber das ist halt auch, man unterschätzt es. Es sind zwar wieder kleine Spiele, aber da steckt ein unheimlich großes Know-how. Und deswegen ist die Indie-Abteilung die beste dafür, weil die Projekte sind klein und man kann sie wirklich mit wenigen Leuten realisieren.
Du hast ja selber schon Erfahrungen gemacht, auch bei anderen Studios, die eben nicht Indie-unabhängig waren. Wo sind für dich die einschneidendsten Unterschiede als Entwickler?
Natürlich einmal, wenn man selbst entwickelt, wird man dem Risiko ausgesetzt. Wenn man Mitarbeiter ist, dann hat man einen Chef, über den man sich aufregen kann und sagen kann, oh, der streicht mir schon wieder ein Feature und warum darf ich das nicht so machen und. Und dann auf einmal, wenn man selber in der Situation ist, dann merkt man, oh, verdammt, ich muss dieses Feature streichen, weil sonst brauchen wir wieder 3 Wochen länger. Ja, das ist der Unterschied, den ich da festgestellt habe, dass man auf einmal die Leute anfängt zu verstehen und wo man sich vorher noch gedacht hat, sind die gemein, denkt man jetzt, oh mein Gott, die hatten recht einfach. Das erfährt man einfach nur dann, wenn man selbst drin ist.
Ja, du hattest eben über das Geldverdienen gesprochen. Gerade als Indie-Entwickler muss man sich natürlich selber darum kümmern, dass man irgendwie nachher auch Profit aus dem Projekt schlagen kann. Auf welche Plattformen wollt ihr darin mit dem Spiel drauf? Wie wollt ihr es vermarkten?
Im Moment vermarkten wir es erstmal über unsere eigene Seite. Also einfach über Self-Publishing nennt sich das. Das heißt, wir haben ein bestimmtes Portal, über das wir einen Shop auf unsere Seite einbinden. Und die Leute können einfach auf die Seite gehen, das kaufen über Kreditkarte oder alles Mögliche, was geht. Und weiterhin planen wir natürlich, wenn das Ding einigermaßen läuft und sich das dadurch finanzieren lässt, das auf alle möglichen weiteren Plattformen zu bringen. Zum Beispiel eine Flash-Version davon zu machen, aufs iPhone, iPad etc. Alles, was man gerade so kennt, was in ist. Und das bietet sich bei dem Spiel natürlich auch sehr an. Es ist ein sehr einfaches, eingängiges Spielprinzip. Und da müssen wir jetzt einfach schauen, wie es läuft. Und dann können wir das noch weiter ausbauen.
Das Spiel macht ja schon einen relativ weiten Eindruck. Wann wird es denn mit dem Release soweit sein? Und wo kann man sich denn genau darüber informieren und das Spiel dann nachher auch kaufen?
Ja, also es gibt die ganze Zeit unsere Webseite. Das ist www.empathystudios.de. Empathy wie Empathie, nur mit Y am Ende und mit Bindestrichen in der Mitte und dann Studios. Und dort auf der Webseite haben wir jetzt schon eine Demo ausgestellt, also die können sich alle Leute runterladen. Die ist begrenzt natürlich nur auf 4 Leveln, aber trotzdem kann man das ganze, die ganze Fülle des Spiels eigentlich schon erleben im weitesten Sinne. Und das Release ist demnächst geplant. Ich möchte mich jetzt nicht genau festsetzen, aber wir gehen davon aus intern, dass es in einer Woche soweit sein wird und dann kann man es dort auch runterladen. Wie gerade Tobias schon gesagt hat, wir haben eine Plattform, wo dann eben halt über jegliches Zahlungsmittel, ob PayPal oder Überweisung oder Rechnung, du kannst dir das Spiel einfach über unsere Webseite direkt kaufen und kriegst den Download-Link, kannst es spielen, installieren, ganz einfach spielen und ja, Spaß haben.
Soll es für euch dann grundsätzlich als Indie-Entwickler auch weitergehen oder ist das auch ein Stück weit von dem Erfolg dieses Titels abhängig?
Tatsächlich ist es ziemlich stark von dem Erfolg dieses Titels abhängig. Wir gucken halt, dass wir selbst wenn wir damit jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich sind, trotzdem irgendwo noch Geld herkriegen. Also es gibt ja auch diverse Medienfonds inzwischen, Förderungsfonds, gerade Hamburg, wie heißt es, Gaming City, glaube ich, oder so? Game City, genau. Die schreiben sowas öfter mal aus. Oder auch über klassische Fördermittel für die Selbstständigkeit können wir auch noch schöpfen. Also wir werden zwar nicht dran zugrunde gehen, aber da müssen wir halt dann gucken, was wir machen, wenn das mit dem Titel nicht klappt. Also wenn ihr Spaß an dem Spiel habt, dann unterstützt uns.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Bei den vielen spannenden Projekten hier, schaut auf jeden Fall auf die verschiedenen Websites drauf und kauft euch die Sachen. Hier sind wirklich ganz, ganz grandiose Projekte und zeigen, man muss nicht immer unbedingt ein AAA-Game haben, um sehr, sehr viel Spaß an einem Spiel zu haben. Vielen Dank für eure Zeit und ja, viel Erfolg mit eurem Projekt.
Ja, danke auch an dich, dass du Zeit gefunden hast. Und wir hoffen auch, dass alle möglichen Leute das hören. Also hört diesen Podcast, der ist sehr toll. Ich habe das Konzept gehört, ich bin begeistert. Lebt die Spiele.
Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Und ja, man muss nicht groß sein, um Erfolg zu haben.
Gerade wenn man denkt, man hätte alle Indie-Studios und Projekte hier auf dem Living Games Festival abgeklappert, laufen einem doch noch überraschenderweise Entwickler hier im Publikum über den Weg. Bei mir sitzt jetzt Wen vom Studio Coconut Island. Du stellst heute nicht aus?
Wie meinst du? Ich stehe nicht aus.
Du stellst heute dein Projekt nicht aus hier?
Nein, ich stehe heute mein Projekt nicht aus. Ich bin nur zufällig hier gekommen, und die Spiele zu gucken, die Indie, also Developer, die Indie-Entwickler, die Studentenprojekte. Ich muss mal gucken und ein paar Ideen haben und gucken, ob es auch möglich ist, dass die Fragen, dass die das Spiel auch auf iPhone, also Plattformen, wo wir jetzt sind, das aufzubringen. Das ist mein, warum ich hier gekommen bin.
Ja, obwohl das Living Games Festival ja jetzt nicht so ein Riesenevent ist wie zum Beispiel die Gamescom, merkt man, hier wird es doch schon langsam, aber sicher ein wenig international. Wir hatten einen schwedischen Indie-Developer da. Woher kommst du?
Ich komme aus China.
Und das Studio ist auch in China, oder?
Ja, die Entwickler oder unser Team sind in China, also Shanghai. Und ich studiere in Deutschland und mache auch Marketing-Sache für unser Studio. Und deswegen ja, bin ich ja auch hier gekommen und mache vielleicht ein bisschen Werbung für uns. Ja.
Studierst du hier auch Game Design oder worauf spezialisierst du dich?
Ah, ich studiere Informatik an der Uni Stuttgart.
Ah, Stuttgart, okay, aus dem Süden. Was macht euer Studio denn so? Also ihr seid ja auch Indie-Entwickler. An was für Arten von Spielen entwickelt ihr?
Wir entwickeln ja verschiedene Spiele, aber die meisten sind Casual-Spiele, Casual-Game, also Gelegenheitsspiele auf dieser Plattform iPhone und auch iPad. Und die meisten Leute von uns, die haben früher auch schon bei bekannten Spielefirmen, Unternehmen gearbeitet, wie Konami. Und Autodesk, die ist sowas, die Software entwickelt für Spiele. Und wir wollen eigene Marke, also gründen, Spielemarke gründen, weil wir unabhängig sein möchten von den Publisher, dass wir einfach unsere eigenen Spiele entwickeln möchten. Deswegen sind wir zusammengekommen und da hat dieser Coconut Island Studio also gegründet. Wir machen das eigentlich außer mir, die anderen machen das hauptberuflich. Und ich bin schon noch Student und nach meinem Studium werde ich auch hauptberuflich machen. Ja.
Als unabhängiges Studio hat man ja immer ein bisschen mehr finanzielles Risiko wahrscheinlich als Leute, die direkt bei unterhalb eines Publishers arbeiten. Mit wie vielen Leuten seid ihr denn bei dem Studio?
Jetzt sind wir haben drei Gründer und ich bin auch einer davon und noch ein Programmierer und ein Grafikdesigner. Und die anderen zwei machen auch Programmieren. Die anderen zwei Gründer machen auch Programmieren. Und ich bin zuständig für Marketing. Deswegen sind wir momentan also 5. Ja.
Ja, von unserem schwedischen Kollegen haben wir etwas durchmischte Erfahrungen gehört. Er hat ja für Xbox entwickelt mit XNA. Wie stellt sich das für euch da auf der iPhone-Plattform zu entwickeln?
Wir haben uns entschieden, auf iPhone zu entwickeln, weil dieser Apple Store, das von iPhone für uns sehr einfach ist, oder dass wir einfacher unser Spiel entwickeln können, ohne die Hilfe von Publisher und die Spiele zu veröffentlichen. Wir müssen nur entwickeln und dann bei Apple Store hochladen, dann kann die End-User schon unsere Spiele sehen und herunterladen und kaufen. Deswegen haben wir uns entschieden für iPhone. Außerdem, diese Hardware von iPhone finden wir sehr interessant. Das ist mit Touchscreen und Accelerometer. Das ist schon sehr interessant für eine Spielplattform. Deswegen haben wir uns entschieden für iPhone.
Es regt ja auch sicherlich die Kreativität an. Also wenn man neue Devices bekommt, die anders funktionieren als der klassische Computer, die einem andere Möglichkeiten bieten, es regt ja auch irgendwo die Kreativität an. Was ist denn euer aktuelles Spieleprojekt und wie habt ihr versucht, mit dieser Art von Device umzugehen?
Okay, wir haben ein sehr erfolgreiches Spiel, das heißt I Drag Paper. Also ich ziehe treue Literpapier. Das ist, man mit dem Touchscreen, mit dem Finger, diese eine Rolle von Klopapier wegziehen kann. Also, ja, das, wir finden, das ist ein sehr einfaches Spiel. Vielleicht man kann das auf den unterwegs spielen und auch vielleicht bei der Party, also Mathe Wettbewerben zwischen Freunden. Wir finden, das ist eine sehr gute Idee. Und auch als das Ergebnis zeigt uns auch, dass die Spieler, diese Spieler mögen und ist sehr beliebt. Das wird schon über 7 Millionen Mal heruntergeladen. Und wir haben jetzt 2 Millionen Spieler, die diese Spiele noch auf diese iPhone oder iPod Touch noch haben. Und noch 500.000 Spieler sind aktive User. Die spielen ab und zu, also sehr oft eigentlich. Und was wir jetzt machen, ganz aktuell, diese Projekte, wir nennen das als Finger Balance. Und es ist ein Spiel, das man mit zwei Daumen oder mit zwei Fingern eine Stange nach oben schieben kann. Und auf dieser Stange liegt eine Bar. Und das heißt, man muss mit dieser Stange, also dieser Bar, nach oben schieben, bis das Linie trifft. Und auf der Seite gibt es noch verschiedene Barriere oder wie heißt das? Oder verschiedene auf dem Weg steht so die verschiedene so Wand oder so verschiedene Sachen, dass er einfach diese Bar verhindert. Man dürfen diese zwei diese Verhindernisse nicht berühren und man muss das und kann sein, dass diese Verhindernisse würde sich noch also bewegen. Und diese Idee kommt von einem Entwickler von uns, der hatte früher auch, als er noch Kinder war, hat er auch so ähnliches Spiel gespielt, aber auf Spielkonsole. Aber leider kann er jetzt diese Spielkonsole nicht mehr finden. Aber er hatte diese Idee noch immer gehabt und deswegen hat er auf iPhone-Plattformen gebracht, weil er denkt, mit der Touchscreen kann man diese Idee also sehr schön und perfekt realisieren. Ja, das ist unser aktuelles Projekt. Vielleicht kannst du gleich auch mal probieren, dieses Spiel.
Ja, gerne. Also sowas finde ich immer sehr, sehr spannend. Gerade, da ich auch selber ein iPhone-Nutzer bin. ja, das sind ja schon verdammt viele Downloads, die ihr da generiert habt, wirklich. Also würdest du die Plattform als etwas empfehlen, wenn man als Indie-Developer einsteigen möchte? Ich meine, es gab ja auch durchaus Kritik am App Store, gerade wegen diesem Zulassungsprozess von Applikationen. Der schien ja teilweise ein bisschen willkürlich zu sein, zumindest ging es so durch die Presse. Hattet ihr da bisher Probleme oder eher positive Erfahrungen?
Du meinst diese Zulassungsbedingungen, ne? Ich habe schon gemeint, dass was wir jetzt entwickelt haben, sind meistens Casual Games. Und diese Games, ich glaube, hatten nichts zu tun mit die Art, die Age-Limit. Das heißt, jeder kann das spielen. Deswegen bei uns hat dieses Problem bis jetzt noch nicht gegeben. Also außer einmal, wir haben in diesen Spielen, die Beschreibung von diesem Spiel, etwas über Wettbewerb geschrieben. Da haben wir so E-Mail von Apple bekommen, das heißt, ihr müsst diese Wettbewerber also wegstreichen, dann wird euer Spieler also zugelassen. Also inhaltlich bis jetzt haben wir noch kein Problem gehabt. Ich habe nur gehört, dass wenn man ein bisschen, vielleicht ein bisschen mit erotischer Sache, dass so Apps machen und entwickeln, dann würde man also ein Problem haben. Oder wenn das Spiel so schlechte Qualität hat, das wird auch vielleicht abgelehnt von Apple. Aber sonst also finde ich, das ist momentan ist okay. Außerdem, ich habe auch gelesen, vielleicht in letzter Woche, dass eigentlich 95% aller Apps, also bei App Store, wird zugelassen. Das ist die momentane Sache. Und als Entwickler würde ich auch empfehlen, die Indie-Games-Developer empfehlen, dass man also die Spiele auf iPhone oder iPad zu entwickeln. Aber ich weiß, ich habe auch mal gehatet mit anderen Indie-Developern, die denken, diese Plattform, vielleicht die Hardware ist nicht so gut wie Xbox oder PlayStation. Die wollen sehr schöne Effekte machen. Ja, das, dann haben wir vielleicht verschiedene Meinungen, weil wir jetzt nur Casual-Game machen. Eigentlich die Plattform reicht für uns vollkommen. Ja.
Naja, es gibt ja auch verschiedene Spiele-Genres, genauso wie es unterschiedliche Spieletypen gibt. Es wäre ja langweilig, wenn jeder das Gleiche machen würde, nicht wahr?
Ja, das stimmt. Aber eigentlich, ich finde, die Hardware von iPhone und iPad ist schon eigentlich gut genug, weil auf der iPhone gibt es eigentlich auch sehr gute Action-Spiele, wie zum Beispiel Street Fighter. Und ich spiele das auch und finde, das ist schon fast gleich wie PSP. Und ja, im Vergleich zu Xbox und PlayStation 3, vielleicht ist es nicht so gut, aber für unterwegs und mobil, iPhone finde ich eine sehr coole Plattform. Ja.
Und wie ist es für euch eigentlich als Entwickler, gerade wenn ihr als Indie-Developer unterwegs seid, seid ihr auch darauf angewiesen, nachvollziehen zu können, wie häufig wird bei euch eingekauft und was bietet euch die Plattform an Möglichkeiten, wirklich ein bisschen Marktforschung zu betreiben, um vielleicht zu gucken auch, wie könnte man das nächste Spiel besser gestalten, dass es vielleicht besser an die Zielgruppe rankommt. Welche Möglichkeiten bietet euch die Plattform da?
Du meinst, wie wir wissen werden, dass welche Thema oder welche Spieltypen werden beliebt sein, oder?
Zum Beispiel, also stellen die euch irgendwelche Statistiken zur Verfügung, auch über den Erfolg eurer eigenen Applikation? Also kriegt ihr quasi nur die reinen Download-Zahlen oder habt ihr da auch so ein bisschen, Übersicht darüber, welche Altersgruppen oder aus welchen Ländern auch besonders stark eingekauft wird?
Ja, die Daten eigentlich ist das Geheimnis. Ich meine, dass Apple würde das die Daten von den User nicht veröffentlichen. Deswegen, was wir wissen können von Apple, ist nur, wie viele Spiele heruntergeladen werden, also wie viele aus welchen Ländern, das können wir auch wissen, aber die Altersgruppe, das wissen wir leider nicht. Und wir können jeden Monat so oder jeden Tag können wir auch bei Apple, bei Apple kann man nicht sehen, aber durch andere Software kann man auch täglich verkaufte Zahlen, das kann man schon sehen. Dass welche von welchen Ländern, es gibt also Software oder Webseiten, die solche Analyse machen. Und wir können durch diese Software und Webseite die Statistik gucken und wie das aussieht, in welche Länder es beliebt. Ja, das ist unsere Möglichkeit, durch die andere Software und Webseite die Statistik zu machen, ohne Hilfe von Apple.
Das heißt also, die Privatsphäre der Nutzer wird schon geschützt, ne? Aber würdet ihr sagen, euch als Entwicklern reichen diese Informationen aus? Es gibt ja viele Publisher. Hier gab es letztens in Deutschland einen größeren Skandal, wo halt eine Computerzeitschrift rausgefunden hatte, dass auch größere Spiele-Publisher, ich glaube EA ging da ziemlich ins Kreuzfeuer, was das anging, quasi so eine Art Spyware in ihren Computerspielen drin hatten, die private Daten von Nutzern ausgespäht hatten, wahrscheinlich zu Marktforschungszwecken einfach. Aber man ist nicht offen damit umgegangen und deswegen gab das einen ziemlichen Medienrummel. Würdet ihr sagen, die Daten, die wir zur Verfügung gestellt bekommen, reichen uns, um gute und zielgruppengerechte Spiele zu entwickeln, oder hättet ihr gerne mehr?
Ja klar, wir hätten auch gerne mehr die Kundendaten. Deswegen haben wir auch versucht, mit anderen Wegen Verbindung mit den Kunden zu setzen, mit unseren Spielern. Wir haben auch eine Fanpage auf Facebook und ja, wir haben einen Link in unser Spiel das gemacht, dass wenn ihr das möchtet, dann könnt ihr das auf Fanpage, auf unsere Fanpage gehen, auf Facebook oder Twitter. Dann können die Spieler direkt mit uns in Verbindung setzen und dann können uns die, wie zum Beispiel Vorschläge geben, was ihr gefällt, welche neue Feature die wollen möchten bei dem nächsten Update. Deswegen haben wir auch mit diesem Weg ein bisschen Kontakt mit den Kunden, wie zum Beispiel mit der Fanpage. Wir haben jetzt schon über 2000 Fans auf unserer Fanpage. Ja, wir machen auch regelmäßig so kleine Veranstaltungen, so kleine Gewinnspiele mit denen. Und machen wir auch manchmal Statistik oder die Umfrage mit denen. Ich finde, das ist auch, was wir jetzt machen können, wegen dem Mangel an dieser Information von Kunden. Ja.
Würdest du dann sagen, dass die persönliche Kommunikation mit eurer Fan-Community wichtiger ist, als einfach nur reine Daten zu sammeln?
Ja, ich finde, vielleicht beide sind wichtig. Eine reine Daten zusammen können wir so sehen, allgemein sehen, dass die, ja, wie die Lage ist und wie die Art Gruppe und so weiter, die ganze ganz allgemeine Information haben. Aber mit die Kunden dann persönlich zu sprechen, das macht auch Spaß für uns. Weil wenn die Kunden sagen, dass die Spiele machen, dann wir sind auch motiviert, das neue, also immer bessere Spiel zu entwickeln. Auch die neue Feature von den Kunden. Wenn wir wissen, was die haben wollen, dann können wir das entwickeln. Dann das, ja, ich glaube, das wird erfolgreich sein.
Wenn ich mehr über eure Spiele erfahren möchte und mir auch was downloaden möchte, habt ihr eine Website, wo kann ich mich im Netz informieren?
Ja, die Website heißt www.coconutislandstudio.com. Es ist ein bisschen lang, aber es ist einfach Kokosinsel Studio auf Deutsch, .com. Ja, das ist ein Blog von uns. Und wir werden diese Website noch später also vergrößern, dass wir ein bisschen professionell machen. Wir haben jetzt zu wenig Leute, deswegen sind die meisten Leute konzentriert auf Spielentwickeln. Und niemand passt auf die Website gut auf. Deswegen haben wir nur einen Blog gemacht. Aber ja, in ein oder zwei Monaten würde also das besser sein. Auf dieser Blog steht auch die Fanpage oder Twitter von uns. Dann können die Spieler auch mit uns dann in Verbindung setzen. Ja.
Okay, vielen Dank für deine Zeit und ja, viel Erfolg mit euren iPhone-Projekten.
Vielen Dank, gern geschehen.
Ja, wir sind jetzt am Ende des Living Games Festivals angekommen. Bei mir sitzt jetzt der Veranstalter Stefan Reichert. Wie war es denn dieses Wochenende? Ihr wart ja nicht zum ersten Mal hier. Wie ist es im Vergleich zu den vergangenen Jahren gewesen?
Also im Vergleich zu den vergangenen Jahren war es spektakulär gut. Wir haben die Besucherzahl vom letzten Jahr mehr als verdoppelt. Wir haben viele Sachen ausprobiert, von denen die meisten auch ganz hervorragend funktioniert haben, wie der Schüler-Lehrer-Tag zum Beispiel. Enttäuscht hat mich, dass wir doch nicht gegen die Weltmeisterschaft angekommen sind. Mein persönliches Highlight, gestern Abend eine Lesung mit Markus Heitz und Christoph Hadebusch, Falco Löffler, Konstantin Gillies und Michael Marak war bei weitem nicht so gut besucht, wie ich mir das gewünscht hätte, wie ich auch felsenfest gedacht habe, dass das auf jeden Fall ein Publikumshit wird. Da müssen wir nochmal genau überlegen, woran es jetzt gelegen hat. Das war sehr schade. So hatte ich eine private Lesung meiner Lieblings-Fantasy-Autoren. Insofern war es eigentlich auch super. Aber das war auch so der einzige Wermutstropfen, dass das nicht so geklappt hat, wie wir wollten. Ansonsten sind alle Thementage eingeschlagen wie eine Bombe. Und Das Living Games Festival ist jetzt da, wo wir immer hin wollten. Es wird wahrgenommen, wir haben eine tolle Presse bekommen. Die Diskussion rund um die kulturelle Bedeutung von Computerspielen und die Liga Awards hat auch klasse funktioniert. Und jetzt geht es darum, größer zu werden, zu wachsen, eventuell auch mal auf andere Veranstaltungen zu gehen. Wir werden jetzt im Oktober mit dem Living Games Festival deswegen mal auf die Spiel nach Essen gehen und mal schauen, wie wir von den klassischen Brettspielern, Rollenspielern und so empfangen werden.
Es gibt ja schon einige größere Games-bezogene Veranstaltungen in Deutschland. Da war zunächst die Games Convention, dann letztes Jahr die Gamescom, direkt im Doppelpack mit der GDC Europe. Ihr zeichnet euch ja doch durch ein etwas anderes Konzept aus. Vielleicht umschreibt doch mal, wo liegt eigentlich der genaue Fokus des Living Games Festivals? Was macht es so besonders gegenüber anderen Veranstaltungen?
Naja, das Besondere am Living Games Festival ist mit Sicherheit, dass wir ganz in Ruhe den Leuten zeigen, wie faszinierend Computerspiele sind, wie viel unheimliche Mühe in einem guten Computerspiel steckt, wie viel Talent die Leute mitbringen, die diese Computerspiele machen. Und das alles ohne den Zeitdruck einer Computerspielemesse, bei der es letztlich ja nur darum geht, sowohl für den Besucher möglichst viele Spiele in möglichst kurzer Zeit zu sehen und für die Aussteller möglichst viele Produktsamplings unters Volk zu werfen. Und das war nie unser Ziel. Wir wollen wie bei einem ganz normalen klassischen Literaturfestival wollen wir, dass die Leute Zeit haben, sich in Ruhe mit den Produkten, die sie so gerne spielen, auseinanderzusetzen.
Ich war ganz besonders fasziniert von den Liga Awards. Es ging ja um die kulturell einflussreichsten Spiele der letzten 12 Monate. 15 Nominierungen gab es. Und ich war sehr fasziniert, dass im Gegensatz zum Deutschen Computerspielepreis hier keine Schere im Kopf der Jury vorhanden war. Es sind tatsächlich ja 2 Action-Titel prämiert wurden auf den ersten beiden Plätzen, die tatsächlich als kulturell wertvoll erachtet wurden. Sag doch mal bitte was zu diesen Titeln. Warum haben gerade die beiden Titel Heavy Rain und Mass Effect 2 es auf die ersten beiden Plätze geschafft?
Also ich kann das jetzt nur aus meiner Sicht wiedergeben, weil ich ja kein Bestandteil der Jury bin. Also die Jury besteht aus lauter Redakteuren und Chefredakteuren, die wir aus allen möglichen deutschen sehr populären Games-Magazinen rekrutieren konnten. Und deren Begründung war, dass gerade die beiden Spiele es geschafft haben, die Entscheidungen von Spielern zu hinterfragen, den Spieler selbst immer wieder in Situationen zu bringen, wo er wirklich Entscheidungen treffen muss, die das Spiel maßgeblich bis zum Tod einer Hauptfigur hin beeinflussen können, ihn vor viele moralische Entscheidungen stellen und viele Aspekte wiedergeben, die in unserer realen Welt zu unseren täglichen Problemen gehören. Ne? Religiöse Konflikte, wirtschaftliche Konflikte, zwischenmenschliche Konflikte, Missbrauch von Kindern und so weiter. Und das auf eine hoch künstlerische Art und Weise geschafft haben.
Ja, mit dem dritten Platz gab es dann ja aber auch direkt schon ein sehr starkes Kontrastprogramm. Flower hat es auf den dritten Platz geschafft. Es ist ja ein sehr ungewöhnliches Spielekonzept. Glaubst du, dass sowas auch durchaus das Potenzial für den Massenmarkt hätte oder wird es doch mehr etwas mit mehr künstlerischem Anspruch für eine kleinere Zielgruppe bleiben?
Ja, Flower, dass Flower auf den dritten Platz gekommen ist, hat mich persönlich total überrascht. Aber letztlich habe ich mir eigentlich gewünscht, dass solche Produkte auch ausgezeichnet werden, weil es eben keine Konzepte für den Massenmarkt sind. Ich bin fest davon überzeugt, dass Flower im Massenmarkt nicht funktionieren würde. Hat es ja auch nicht wirklich. Also es kannten unheimlich viele Leute, die im Publikum saßen. Wir haben ja immer den Test gemacht, bei jedem Spiel mal zu fragen, wer hat das gespielt? Und die meisten Hände gingen bei Flower hoch. Aber es ist eben kein klassisches Spiel. Es ist eher ein künstlerisches Erlebnis, ein meditatives Erlebnis, bei dem man abspannt. Ich selbst habe es auch gespielt, habe es aber dann nach einer halben Stunde wieder weggelegt, weil es mir einfach zu wenig Ablenkung und Unterhaltung geboten hat. Ne? Und so muss natürlich jeder seinen Begriff von kultureller Bedeutung überdenken, wenn man sich jetzt anguckt, dass ein Spiel wie Flower als eines der bedeutendsten kulturell besondersten, das Wort gibt es glaube ich gar nicht im deutschen Sprachschatz, aber ihr wisst ja, was ich meine, Spiele des letzten Jahres geworden ist. Weil was ist eigentlich ein Spiel? Was fasziniert eigentlich an guten Spielen? Ne? Und diese Frage stellen sich Spieler viel zu selten. Die meisten geben richtig, richtig viel Geld für ein Spiel aus, ohne die Mechanismen zu hinterfragen, ohne darüber nachzudenken, wie viel künstlerischer Wert, wie viel künstlerische Arbeit in so einem Produkt gesteckt hat. Und Flower zu nominieren und Flower dann auch noch auszuzeichnen, halte ich für einen großartigen und aber auch sehr mutigen Schritt.
Gerade diese fehlende Beschäftigung mit der Substanz von Computerspielen, ist das vielleicht auch irgendwo der Hintergrund, der hinter der eigentlich recht negativen politischen und medialen Debatte steckt?
Nicht unbedingt. Ich bin einfach unabhängig jetzt vom Deutschen Computerspielpreis und der sehr polemischen Diskussion, die die absolut fragwürdigen Entscheidungen unseres Juryvorsitzenden Professor Ring oder auch einiger Jurymitglieder da ausgelöst haben, immer schon der Meinung gewesen, dass wir mit Computerspielen das Leitmedium des 21. Jahrhunderts produzieren. Und wir haben genau diese Diskussion, halt ohne Auszeichnung, aber genau diese Diskussion ja in den letzten Jahren auch schon auf dem Living Games Festival geführt.
Wie wird es denn aus deiner Sicht weitergehen mit der Computerspieleindustrie und auch der Wahrnehmung in Deutschland? Können diese Festivals auch was dazu beitragen, das mehr in breitere Bevölkerungsschichten reinzutragen, das Bewusstsein für dieses relativ neue Kulturgut?
Als wir so die erste Pressemeldung am Freitag rausgegeben haben über unseren Besucherrekord beim Festival, war einer der frustrierendsten Einträge, die ich dann in einem Forum gelesen habe. Naja, 450 Besucher bei einer Computerspielmesse. Ist ja total wenig. Ein anderer Eintrag war wie ein Kulturpreis für Computerspiele. Ja, ich spiele selber total gerne, aber das wäre, als würde man bei Bastei-Lübbe-Heftchen einen Preis geben für wertvolle Literatur. Und in den Köpfen der Spieler draußen ist überhaupt keine Wertschätzung dessen vorhanden, was sie da spielen. Ja, die haben einfach nicht begriffen, dass da 400 Leute 3 Jahre lang dran arbeiten, dass da die besten Grafiker der Welt dran sitzen, dass an einer Story für Heavy Rain mehrere Autoren über 2000 Seiten Text produziert haben. Ja, welcher Film hat das denn zu bieten? Und es gibt leider viele Dummköpfe da draußen, die einfach überhaupt kein Gefühl dafür haben, was es eigentlich bedeutet, ein gutes Computerspiel zu entwickeln. Und wie viel kreative Leistung, kreative Arbeit da drin steckt. Unabhängig davon, dass die meisten das dann auch noch täglich dadurch ausdrücken, dass sie Computerspiele lieber raubkopieren, als dass sie die kaufen, halte ich dieses stumpfe Konsumieren einfach für gefährlich. Wenn die Leute nicht langsam anfangen, darüber nachzudenken, was sie da eigentlich in der Hand haben, ja, welche zum Teil kulturellen Schätze sie da präsentiert bekommen. Die sind nicht alle gut. Ne? Das ist völlig klar. Es gibt auch extrem schlechte Computerspiele. Ich will nicht sagen, oh, ihr müsst jetzt jedes Spiel anbeten wie das goldene Kalb, um Gottes Willen. Aber es gibt halt Spiele, die sind so spektakulär, die sind so beeindruckend, die haben so eine künstlerische und kreative Leistung in sich vereint. Das hat keinen Film zu bieten, außer vielleicht Avatar. Ja, das hat auch kaum ein Buch zu bieten. Das hat eigentlich kein anderes Medium zu bieten. Und als ich diese Kommentare gelesen habe, natürlich schreiben in erster Linie die Leute, die irgendwas kritisieren wollen, das ist mir auch klar. Ja, und Leute, die Sachen toll finden, die kommen eben zu einem Festival. Aber als ich diese Kommentare gelesen habe, habe ich mich schon sehr, sehr darüber geärgert, was da draußen doch für Dummköpfe sitzen. Das kann man nicht verallgemeinern, das kann man auch nicht pauschalisieren, das ist mir absolut klar. Es gibt auch viele Leute, die sich sehr bewusst mit den Medien auseinandersetzen, aber das zeigt, was das noch für ein wahnsinnig weiter Weg ist. Über Filme reden die Menschen so nicht, weil sie bei Filmen ihre Stars haben, ja, die ganze, das ganze Marketing von Filmen, das ganze Making-of und so bietet ganz andere Einblicke in Filme. Filme sind dann auch im letzten Schritt nicht so teuer. Ja, ich kann halt für 9 € ins Kino gehen. Ich kann mir die Filme kostenlos oder mehr oder minder kostenlos im Fernsehen angucken. Da kann unsere Industrie natürlich auch noch eine Menge lernen und eine Menge dazu tun, um den Zugang zur Wertigkeit eines Computerspiels und auch zu dem, was da an Aufwand drin steckt, zu erleichtern. Also muss man den schwarzen Peter an der Stelle auch nochmal an die Industrie geben. Aber letztlich, es ist noch ein weiter Weg. Wir haben noch eine Menge vor uns. Wir sind das erste Festival, was überhaupt diesen Anspruch hat, ja, als erstes Kulturfestival überhaupt vergeben wir so einen Preis wie den Liga Award. Das wird spannend bleiben, aber das setzt auch voraus, dass die Leute da draußen weg vom stumpfen Konsumieren kommen und sich mal Gedanken darüber machen, was sie da in der Hand halten.
Was können wir denn dann für das nächste Living Games Festival erwarten?
Also das Living Games Festival wird es in diesem Jahr ja auf jeden Fall zweimal geben. Das nächste Mal auf der Spiel in Essen werden wir mal einen kleinen Testballon starten und gucken, wie kommt dieses Thema Kultur und Games auf einer Messe an, wo Hunderttausende von Besuchern sind. Wir gehen ganz gezielt damit nicht auf die Gamescom. Wir sind natürlich als Aruba Events sind wir auf der Gamescom. Ja, das ist absolute Pflicht. Aber auf der Gamescom kommen die Leute eben mit einer etwas anderen Intention an. Die wollen möglichst viel sehen und erleben, während die Spiel als Messe immer schon von Leuten besucht wurde, die sich hinsetzen und ganz in Ruhe mal ein Brettspiel ausprobieren, ja, und dann da 3 Stunden sitzen. Und das ist ein ganz interessantes Zielpublikum für uns. Deswegen wird das Living Games Festival im Oktober so sein, dass wir wahrscheinlich in einer Publikumsflut untergehen werden und trotzdem tapfer die Kulturfahne schwenken und sagen, nehmt euch Zeit und denkt drüber nach. Ja, und unsere Künstler und Autoren, die wir immer live dabei haben, werden wahrscheinlich überrannt. Und das Festival in 2011 wird dann wieder ein reines, alleinstehendes Event sein, wo wir natürlich viel Wert auf die zweite Verleihung des Liga Awards geben werden. Wir hoffen, dass noch mehr Leute kommen, um mitzudiskutieren. Das hat dieses Jahr schon sehr gut funktioniert. Aber es war natürlich auch für die Besucher des Living Games war es ja überraschend, dass sie mitreden durften. Ja, bei welcher Preisverleihung wird denn schon akzeptiert, dass man als Besucher eines Festivals tatsächlich den Mund aufmachen darf und auch gehört wird? Das werden wir bei dem Festival 2011 ganz klar in den Vordergrund stellen.
Man merkt, dir liegt auch der Kulturbegriff und die Wertigkeit von Computerspielen sehr am Herzen. Insofern, am Ende unseres Podcasts würde ich einfach sagen, das Schlusswort geht an dich.
Ja, vielen Dank. Also, ihr habt es eben schon in meinem Statement zu den Dummköpfen da draußen gehört. Und das will ich einfach nur nochmal zusammenfassend sagen. Leute, wertschätzt das, was Hunderte von Menschen in jahrelanger Arbeit gemacht haben, endlich. Und nehmt Computerspiele nicht einfach nur als billige Popcorn-Kultur hin und regt euch dann auf, wenn Computerspiel-Gegner sagen, das ist alles Schund, das muss alles verboten werden. Killerspiele sind schlecht, alles macht süchtig. Ja? Dann sind plötzlich alle da und schreien in den Foren, so ein Unsinn, wie kann man das von uns verlangen? Wenn aber dieselben Leute nicht in der Lage sind, auch nur eine fünfminütige Diskussion über den Begriff Kultur zu führen und über die Wertigkeit dessen, was sie da machen und reflexartig mit einem IQ von 80 auf jeden Versuch reagieren, auch von ihren Chefredakteuren, ja, die dann hier sind, die wurden da zum Teil ganz massiv ins Lächerliche gezogen, dann kann ich nur sagen, dann habt ihr es auch nicht anders verdient, als dass Politiker hingehen und eure Spiele verbieten. Ne, werdet endlich erwachsen, diskutiert mit und diskutiert so mit, dass die Leute draußen euch als ja, medieninteressierte, kulturinteressierte Menschen ernst nehmen und keiner mehr den Versuch startet, euch euer Medium zu verbieten.
Okay, vielen Dank für dieses super Schlusswort. Ich denke, das ist eine tolle Aufforderung an die gesamte Gamer-Community. Vielen Dank für den tollen Event hier und vielen Dank für deine Zeit.
Ja, schön, dass du da warst.
Das war Pirate Gaming zum Living Games Festival in Bochum. Wenn ihr noch mehr Informationen wollt, findet ihr auf www.pirate-gaming.de noch jede Menge Fotos und sämtliche Informationen zum Event nochmal knapp zusammengefasst. Wenn ihr selber jetzt mittlerweile angesteckt seid und euch selber mal vom Living Games Festival überzeugen wollt, wie ihr schon gehört habt, das nächste findet auf der Essener Spielemesse im Oktober statt. Schaut einfach mal rein und wir hören uns spätestens zur GDC Europe wieder, kurz vor der Gamescom. Und mit ein wenig Glück haben wir dann dort sogar eine Live-Sendung. Bis dann.